Gottesdienst. Ich finde Taufe immer was mega Geniales. Und es gehört zu den Höhepunkten auch in der Gemeinde. Von daher ist es ein Vorrecht, auch heute hier sein zu dürfen. Und ich denke, dass wir alle das genießen können, auch die, die mit Abstand hier den Gottesdienst miterleben dürfen. Einfach klasse, dass wir so zusammenkommen dürfen. Ja, wir feiern die Taufe von Daniel heute. Und das ist ein großes Ereignis. Ja, hier ist ja etwas passiert in seinem Leben, das er zum Ausdruck bringt. Was er nicht für sich behält, sondern was verkündet gehört. Und seine Entscheidung, dass er sein Leben in Gottes Hände legt, ist einfach genial. Hier hat ein Mensch sich für Gott, für den lebendigen Gott entschieden, für Jesus entschieden. Und das dürfen wir heute gemeinsam hier erleben. Das hat auch einen Einfluss in sein Leben. Ja, das ist nicht einfach nur, das macht man mal, ja, wie man Weihnachten vielleicht ein Päckchen auspackt und dann nächsten Weihnachten gibt's wieder eins, sondern das ist eine einmalige Sache, etwas ganz Besonderes, weil dadurch zum Ausdruck kommt, ich gehöre einem neuen Herrn, und zwar dem lebendigen Gott gehöre ich. Und ich folge ihm auch nach. Und wenn er sich jetzt taufen lässt, heißt es nicht, dass er dadurch automatisch in den Himmel kommt. Aber wenn er an Jesu Wort festhält und ihm treu den Glauben hält und mit ihm zusammen sein Leben gestaltet, dann wird er nachher in der Ewigkeit seinen Lauf hier vollendet haben und als Sieger dastehen. Und das Gute ist, keiner kann ihn aus der Hand Gottes rausreißen. Niemand. Weil er hat sich reinbegeben, er hat sein Bekenntnis gesprochen und es gibt nichts Hohes, nichts Tiefes, keine Macht dieser Welt, die ihn aus dieser Hand reißen kann. Ist das nicht schön, Daniel? Ja, das ist super. Ja, glaube ich auch. Das bedeutet letztlich, ein Leben für Gott zu haben. Und genau so ist auch dieser Bibeltext, den wir heute anschauen wollen, in meiner Bibel überschrieben und so habe ich auch die Predigt genannt. Leben für Gott. Normalerweise hat man so an der Taufe immer noch eine Predigt, was bedeutet es, sich taufen zu lassen und wie kommt man dahin und so weiter. Aber wer das Interesse hat, es mal zu hören, der müsste meine letzte Predigt im Internet mal streamen. Heute möchten wir uns damit befassen, was bedeutet diese Taufe danach? Was kommt nun nach der Taufe? Hört es da auf oder hat man dann die letzte Salbung sozusagen bekommen? Oder was heißt denn jetzt, diesen Wechsel vollzogen zu haben? Und ich finde es richtig spannend. Wenn wir mal 1. Petrus Kapitel 4, Vers 1 reinschauen, da heißt es, weil nun Christus als Mensch gelitten hat, sollt auch ihr dazu bereit sein, denn wer körperlich leidet, hat von der Sünde gelassen. Jetzt geht's los. Ich meine, Daniel kann sich jetzt nochmal umentscheiden, aber da kommt jetzt nicht auf einmal, wir fliegen über den Boden und es wird alles nur einfacher und es geht alles viel leichter. Und wer dir das versprochen hat, es tut mir leid, der hat dich dann angelogen, aber es ist alles viel besser. Weil du einen anderen Herrn hast, der dich nicht versklavt, sondern der dich hochhält, der alles für dich getan hat und deshalb es sich auch lohnt, für ihn alles zu geben. Es herrscht ja die Meinung bei vielen Christen, wenn man dann mal sein Leben Jesus gegeben hat, dann wird alles leichter, alles besser. Gesundheit, Wohlstand und Frieden. Und jetzt schauen wir hier auf den Text, wo es heißt, weil nun Christus als Mensch gelitten hat, sollt auch ihr dazu bereit sein. Das heißt, in deinem Herzen als Christ ist es tatsächlich wichtig, auch dazu bereit zu sein. Kein Prophet im Alten Testament und kein Apostel im Neuen Testament hat die Theologie vertreten, dass wir im Wohlstand leben können, nur weil wir Gott gehören. Das würde zu keiner Kirchengeschichte passen, in der Verfolgung stattgefunden hat und wo Menschen wirklich gelitten haben. Jesus sagt etwas anderes. Er sagt sogar Johannes 16, Vers 33, dies habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. Wir dürfen in Jesus Frieden haben. Und dann sagt er den ganz bekannten Satz, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Auch Jesus wusste, dass wir in einer Welt leben, als seine Jünger, die uns Angst einflößen möchte, die uns in diesen Kiesel warten lassen will, wo wir denken, da kommen wir nicht mehr raus. Wir hatten vorher gerade genau das Bild, es passt so gut zu der Predigt. Das heißt nicht, dass die Kiesel der Bestand sein muss, ab jetzt muss man immer so laufen. Aber Jesus weiß, dass genau diese Dinge auf uns zukommen können. Und das ist nicht abnormal, das gehört ganz normal mit dazu. Aber in Jesus dürfen wir Frieden haben. Deshalb sollen wir zu ihm kommen. Und das hat er verheißen. Und wenn es dir gerade richtig schlecht geht, dann ist das die beste Adresse. Geh zu Jesus. Komme zu ihm und sag, mir geht es richtig schlecht. Und er wird dir Frieden schenken. Ob sich die Situation gleich ändert, ist noch nicht mal gesagt. Aber in deinem Herzen wird sich was gewaltig verändern. Weil Jesus zu seinem Wort hält. Er sagt, dass er uns seinen Frieden gibt. Ja, in Jesus dürfen wir Frieden haben, den uns auch keiner nehmen kann, auch die Welt nicht mehr. Und auch dort, wo wir als Christen Leid und Schmerz und sogar auch körperlichen Tod erleiden. Selbst unser Altpräses Reinhold Olonska ist gestorben, ja, und musste dann den Weg so gehen. Der Herr hat ihn nicht vorher geholt und uns mit. Das gehört mit dazu. Wir leben trotzdem noch in der gefallenen Welt, aber es macht einen Riesenunterschied. Und ich kenne ihn ja noch persönlich, er hat uns unterrichtet im Studium und auch auf vielen Konferenzen ist er eine wirkliche Autorität gewesen. Ein Mann Gottes, der so alle 2-3 Jahre eine neue Bibel gebraucht hat, weil sie einfach durchgenudelt war vom Lesen, nicht weil er sie vergessen hat irgendwo. Das war einer, der im Herzen Gottes wirklich zu Hause war, dort gelebt hat und ein sehr gutes Vorbild war für viele Generationen. Wir können da dankbar sein. Die Frage ist, was ist so dein Vorbild? Eiferst du dem auch nach? Auch er hat Leid und Schmerz gehabt, hat jahrelang seine Frau gepflegt, ja, war für sie da, hat Dienst, sich im Dienst zurückgenommen nachher als Rentner. Der hätte ja bis zum Schluss nur gepredigt und Menschen evangelisiert. Aber er hat gesehen, hier ist sein Auftrag für mich ein ganz, ganz großes Vorbild. Ja, und gerade hier auch in der Zeit der Pandemie haben wir auch unsere Herausforderungen, stimmt's? Sehen wir schnell, da sind wir ganz schnell mit Angst und Sorge behaftet. Ja, da macht sich vielleicht sogar auch Bequemlichkeit und unsere eigenen Vorstellungen so breit, dass wir gefangen werden. Dass Angst uns gefangen nimmt. Ich habe mal mir Gedanken gemacht, was würde denn Jesus heute was würdest du ihm denn sagen, wenn er fragt, wie sieht es bei dir aus mit der Gemeinschaft der Gemeinde, Gemeinschaft der Heiligen, Daniel, Leib Christi, gestern haben wir so nochmal drüber gesprochen, wie sieht es da bei dir in deinem Leben aus? Wie wichtig ist dir das? Vielleicht andersrum mal, was würde Jesus denn darauf antworten, wenn du ihn fragen würdest? Ja, Herr, ich weiß es nicht, wie wichtig ist denn? Ich könnte mir vorstellen, dass er auf den Hebräerbrief verweist, Hebräer 10, Vers 24 und 25, und dann sagt, da steht doch, lasst uns aufeinander Acht haben oder aufeinander achten. Wir wollen uns zu gegenseitiger Liebe ermutigen und einander anspornen, Gutes zu tun. Wann haben wir das in den letzten Tagen, Wochen gemacht? Uns gegenseitig angespornt, ermutigt zur Liebe, angespornt zur Liebe, Gutes getan. Dann heißt es weiter, versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde, wie es einige sich angewöhnt haben. Ermahnt euch gegenseitig dabei zu bleiben. Ihr seht ja, dass der Tag des Herrn nahe ist, an dem der Herr kommt. Krass. Es gab schon andere Zeiten in der Welt, wo die Leute daheim geblieben sind. Nicht nur zu Corona-Zeiten. Wo es Anreize geben musste, von Brüdern, von Schwestern, sich nicht abzuseilen oder abzuhängen, sondern dabei zu bleiben. Die Taufpredigt ist ja überschrieben Leben für Gott. Wie sieht es da in unserem, in meinem, in deinem Leben aus? Wie sieht dieses Leben für Gott aus? Inwieweit würden wir heute sagen, ich bin bereit für Jesus alles zu geben? So wie wir es schon gegeben haben. Egal was du mir gibst, Herr, egal was du mir nimmst, du bist und bleibst mein Gott. Wie weit wären wir dafür bereit? Ich habe mal Motivationsgrenzen mitgenommen, die ich so zum Teil immer mal wieder gehört habe in den letzten Zeiten. Und vielleicht können wir das mal einblenden. Das erste Level in der Pyramide, da steht dann, mir fällt es schwer, in die Gemeinde zu gehen, solange ich im Lobpreis nicht mitsingen kann. Oder wenn ich eine Schutzmaske tragen muss. Also das fällt mir einfach schwer. Dann gibt es Leute, die sagen, naja, die Hygieneregelungen finde ich nicht tragbar. Und andere sagen, Mensch, da muss man richtig Kritik aushalten, obwohl man es gut gemeint hat, sein Bestes gegeben hat, kriegt man da noch eine auf den Deckel. Dann gibt es eine nächste Stufe, Verleumdung aushalten zu müssen, sagen, ich habe das nicht gemacht und es wird so schlecht über mich geredet. Ich habe es anders gemeint. Oder wenn man sich im Dienst für den Herrn vielleicht sogar mit Corona anstecken könnte. Das geht gar nicht mehr. Ich tue jetzt einfach mal ein bisschen plakativ malen. Verzeiht mir, aber ihr dürft da selber in eurem Herzen mal drüber nachdenken. Und so dann das Letzte dann als Rente und Versorgung aufzugeben für den Herrn. Ja, sogar für ihn ins Gefängnis zu gehen, bereit zu sein. So wie wir es in den Evangelien auch lesen. Ist ja nichts Ungewöhnliches. Da ist so die Frage, wie sieht es denn da aus in unserer Priorität? Ich habe auch schon Gespräche gehabt, die haben die Pyramide sogar rumgedreht. Die haben gesagt, ah Alexander, ich wäre bereit, da ins Gefängnis zu gehen und wenn dann wissen wir leiden für Jesus und dann wissen wir, dann sind wir richtig auf dem Weg. Aber die Schwierigkeit ging dann schon los, wenn man einen schlechten Ruf bekommt, was die Leute denken über einen, was sie sagen über einen, wird es dann schon kritischer. Oder auch Kritik auszuhalten, dass man sagt, also wenn ich in der Gemeinde bin, dann ist ein unmöglicher Umgang. Was ich da schon erlebt habe, also das hat mich völlig abgetürnt. Vielleicht ist letzten Endes aber das Schlimmste noch, dass man jetzt nicht mehr mitsingen darf und man würde ja kommen, aber das hält man so nicht mehr aus. Also ich habe gedacht, ich bin mal so mutig und zeig so unsere Herausforderungen, die wir haben. Ich weiß nicht, wie rum für dich die Pyramide zurzeit ist, aber es wird immer Zeiten geben, sich aus der Gemeinschaft der Gemeinde herauszuziehen. Und davor warnt Jesus, warnt das Evangelium ausdrücklich. Und er sagt, kommt zusammen, ermutigt euch, zeigt einander die Liebe, sprecht es aus. Das macht Gemeinde aus, das ist mein Leib, so stelle ich mir meine Braut vor, die er sich zurecht macht. Und hier ist es offensichtlich in Philipper 1, Vers 29, der Brief, der für mich immer so voller Freude ist. Ja, Philipper 4, Vers 4, freut euch in dem Herrn alle Zeit. Das steht jetzt in Philipper 1, Vers 29 davor. Ihr habt nicht nur das Vorrecht, an Christus zu glauben. Ihr habt nicht nur das Vorrecht, an Christus zu glauben. Ihr dürft sogar für ihn leiden. What? Ja, für Paulus ganz normal. Offensichtlich. Hey, wir dürfen für Jesus leiden. Ja, was heißt es denn? Ein Geschenk anzunehmen, um für Jesus leiden zu dürfen. Geht es letzten Endes darum, sein Zeuge zu bleiben. Zu sagen, da gehe ich jetzt durch. Hey, Jesus, mit dir an der Seite schaffe ich es. Und die Christen in Kleinasien standen damals schon vor der Entscheidung, entweder ich tue mal, was mir so gefällt, ich mache einfach mit den anderen mit, wird schon nicht so schlimm sein. Man kann das Christentum ja dehnen. Wir haben da viel Gnade auch gefunden und man weiß, der Herr verzeiht, und dann muss man einfach darauf bauen. Man kann eh nicht perfekt sein, ja, es verlangt ja auch niemand von mir. Und da rein kommt aber auch ganz klar Gottes Wort, dass wir uns an ihm festhalten sollen. Auch bereit zu sein, für ihn vielleicht mal zu leiden. Auch bei Freunden und Bekannten. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich komme ja aus einem gläubigen Elternhaus, ich kenne jetzt so diese andere Seite, so ganz in der Welt zu leben, nicht so stark. Aber im gläubigen Elternhaus, dann waren meine Onkels Pastoren und in unserer Denomination enorm verankert und verwurzelt. Und ich muss euch sagen, das war damals richtig schwierig, als es hieß, der Alexander geht in BFP und studiert dort Theologie. Das war richtig schwierig. Bei den Verwandtschaftsgeburtstagen, die damals noch groß gefeiert wurden, war man auf einmal Außenseiter. Tischgespräch, Diskussionsgrund. Warum macht er das? Warum haut er da ab? Warum wechselt er die Seite? Da gab es sogar ziemlich heftige Fragen. Ich kann jetzt nicht so stark drauf eingehen, aber ich musste das wirklich aushalten. Das Einzige, was für mich wirklich hilfreich war, dass ich in meinem Herzen wusste, dass für mich der Weg richtig ist. Alles andere bringt dich total durcheinander. Du musst es in deinem Herzen wissen, dass es richtig ist. Aber ich kann mir vorstellen, wenn du dann mal aus der Welt raus überhaupt zu den Christen wechseln, wird es nicht einfacher sein. Oder Ronaldo? Kennt das Dieter? Hier, ich kenne so ein paar Kandidaten unter uns, die das ganz extrem erleben. Wenn man Freunde hat, die einen nicht mehr verstehen. Für Jesus ganz da zu sein. Es ist nicht immer ein leichter Schritt. Das können auch echte krasse Entscheidungen sein. Wie weit bin ich bereit, in meinem Glauben Gott wirklich zu vertrauen? Geht es so weit, dass ich erwarte, Herr, bevor ich nicht auf dem Wasser gehen kann, rechne ich mich nicht mit deinen Wundern? Oder fange ich an, Herr, ich gehe los und ich weiß, auf all meinen Wegen wirst du dein Wort bestätigen. Da kann ich mich auf dich verlassen und zur Not tust du Wunder. Und ganz bestimmt tut er in der Not Wunder, weil das hat er immer getan. Aber wo wir uns nicht in die Not begeben, was soll er Wunder tun? Sollen wir in unserem Sessel sitzen und ihn dirigieren, was er zu tun hat? Also das wäre schon seltsam. Vielleicht müsste es andersrum sein, dass er uns dirigieren darf und dann schenkt er uns dazu seine Kraft, die übernatürliche, und seine Wunder. Ich glaube, so rum wird's besser. Vers 2 heißt es, er wird sich, solange er noch auf Erden lebt, nicht mehr von menschlichen Leidenschaften, sondern von Gottes Willen leiden lassen. Ja, also Daniel, das neue Leben heißt, ich lasse mich von Gottes Willen leiden. Ich frage ihn auch, Herr, was möchtest du, dass ich tue? Was ist dran für mich? Was soll ich tun? Letzte Woche war ich auch auf einer Beerdigung, jetzt nicht bei Reinhold Olonska, aber wir hatten auch in unserem, ich sag mal, Verwandtenkreis jemand, der verstorben ist. Und ich war auf der Beerdigung und ich muss euch sagen, ich würde manches Mal gerne diese Stimmung in den Sonntagmorgen reinnehmen, wo für uns oft alles immer so gemütlich ist und es alles so harmonisch zugehen muss, wenn man auf einer Beerdigung vor einem Sarg steht und weiß, dieser Mensch ist jetzt errettet. Er hat sein Leben, er hat seinen Lauf vollendet, er hat alles gegeben. Versteht ihr, das ist was echt Besonderes. Und mir sind vor Freuden die Tränen gekommen. Natürlich ist da Abschied dabei. Natürlich ist ein Schmerz im Herzen. Aber die Gewissheit zu haben, dass der Daniel bei Jesus sein darf, ist einfach genial. Und ich wünsche mir das von jedem von euch, von jedem, der heute Morgen hier zusieht, dass um seinen Sarg nachher Menschen stehen dürfen, die im Herzen froh sein dürfen, weil sie errettet sind durch die Auferstehungskraft Jesu. Das soll Taufe bewirken. Nicht als ein Heilsakt in sich, sondern als ein Anspornen, mit Jesus den Weg zu gehen. Die Taufe gehört auch an den Anfang des Glaubens, wo man noch nicht perfekt ist. Wir taufen nicht Leute, die alle Haken haben, geheiligt, gereinigt, ja, kann laut beten vor allem, kann super Zeugnis geben, kann Daniel, wird dann gleich noch machen, freue ich mich schon drauf. Aber es geht darum, dass Menschen mit ihren Schwächen, mit ihren Fehlern auch vor Gott kommen und sagen, egal Herr, wie ich jetzt dastehe, ich will zwar besser werden, aber so gehöre ich jetzt dir. Und du bist für mich gestorben, als ich Sünder war, nicht als ich gut war, nicht nachdem ich getauft wurde, sondern dass ich mich taufen lassen kann. Was für ein Unterschied. Römer 6 heißt es, oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft haben, oder die auf Christus Jesus getauft sind, sind in seinen Tod getauft. So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, auf das, wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, so werden auch wir in einem neuen Leben wandeln. Wir haben jetzt gleich hier auch eine Beerdigung, eine geistliche Beerdigung. Der alte Mensch, der wird beerdigt. Der bleibt im Wasser, Daniel, der kommt nicht mehr hoch. Das heißt aber nicht, dass du keine Begierden mehr hast, dass die Sünde dich nicht mehr anfallen kann. Aber du bist ein neuer Mensch. Du kannst darüber stehen und kannst sagen, nein, ich habe einen neuen Herrn. Dem gehöre ich und dem möchte ich dienen. Aber das ist kein Zwang, wisst ihr. Es geht nicht darauf, dass Menschen dir Gesetze auflegen und sagen, so und so musst du es jetzt machen. Sondern du liest in Gottes Wort und dir wird deutlich, Mensch, Heiligung heißt, an der Stelle soll ich mich anders verhalten. Hier möchte ich gut mit meinen Geschwistern umgehen. Hier soll ich ermutigen, Herr, hilf mir. Wie kann ich da drin wachsen? Was muss ich tun, um so werden zu dürfen? Das bedeutet es. Und wenn dann vielleicht andere kommen und sagen, was, du möchtest Christ sein und du hast so reagiert, muss ich sagen, ja, ich möchte nicht Christ sein, ich bin Christ, aber an der Stelle muss ich noch wachsen. Da bin ich noch nicht geheiligt genug. Trotzdem liebt Gott mich von ganzem Herzen. Und Daniel, keiner kann dich aus seiner Hand reißen, egal was passiert in deinem Leben, weil er es versprochen hat. Es werden immer wieder Situationen kommen, aber hier heißt es, nicht mehr von menschlichen Leidenschaften bist du gesteuert und eine Marionette der Gesellschaft oder deines Fleisches, sondern von Gottes Willen lässt du dich leiten. Und hier passiert ein großer Schnitt in deinem Leben. Diese Banden, diese Bindungen schneidet Gott durch und sagt, du gehörst ganz mir. 1. Petrus 4, 3 heißt es, denn es ist genug, dass ihr die vergangenen Zeiten zugebracht habt nach heidnischem Willen, als ihr ein Leben führt in Ausschweifung, Begierde, Trunkenheit, Fresserei, Sauferei und gräulichem Götzendienst. Ich weiß jetzt nicht, Daniel, wahrscheinlich ist das nicht unbedingt täglich dein Umgang gewesen mit den Säufereien und wie auch immer. Meiner war es auch nicht vor meiner Taufe. Aber wir sehen hier, dass es auf jeden Fall Punkte gab in einem alten Leben und ich kenne das auch von meiner Lehre, als ich mit 15 Jahren am Schraubstock stand und meinen U-Stahl gefeilt habe, war Montagmorgen immer am Schraubstock das Thema, wer hat mehr gesoffen, wer war länger besoffen, wer hat mehr getrunken und wer hat wie viele Frauen aufgerissen und so weiter. Ich habe immer solche Ohren gekriegt, weil sowas kannte ich nicht. Meine Eltern haben mir sowas nicht beigebracht und die hätten da auch nicht zugeguckt. Aber ich weiß, wie es läuft. Und interessanterweise war, wenn sie über die Themen gesprochen haben, ich nie Thema. Die haben mich nie gefragt, Alexander, wie oft hast du gesoffen? Weil ich immer mit meinen christlichen T-Shirts rumgelaufen bin und mit meinen christlichen Aufkleber auf meinem Koffer und ich überall, ja, Gottes Wort eben rausgetrieft ist, für sie zumindest. Und da geht es darum, die Aufzählung hier, dieses Verhalten, hemmungslose Gier, zügellose Leidenschaften, wüstes Fressen oder Saufgelage. Ich meine, selbst wenn wir an der Stelle gerade nicht so stark verstrickt sind, gibt es das in unserer Gesellschaft, auch heute. Und dieses Treiben der Spaß- und Lustkultur, dem setzt man als Christ einfach einen Punkt und sagt, hey, im alten Leben haben wir doch genug davon gehabt, sagt hier Petrus. Hey, du konntest es doch lang genug machen, was hast du davon, diese kurzen zu saufen, bis der Letzte steht und alle nicht mehr wissen, was sie gesagt oder gemacht haben. Was ist dahinter für ein Sinn? Was für ein Glück soll das vermitteln? Das ist nichts, was wir brauchen können. Interessant finde ich hier auch noch diesen gräulichen Götzendienst. Wir müssen mal wissen, dass zu der Zeit von Petrus damals wirklich alles erlaubt war. Wer hat denn hier eine Norm gesetzt? Was war eigentlich Götzendienst damals? Da gab es ja nur Christen, und das ist das große Problem gewesen, Christen, die aufgestanden sind und gesagt haben, was ihr macht, ist falsch. Den Göttern in dem Tempel der Artemis zu dienen und was auch immer, den Göttern von Olymp, und was ihr macht, ist falsch. Muss man mal sagen, das ist doch bis heute genau das gleiche Problem. Wenn die Christen sagen würden, es ist alles okay, ja, aber wir haben eben noch Jesus, dann würde sich keiner stören. Aber zuerst Juden, die eine monotheistische Theologie hatten, die gesagt haben, es gibt nur einen Gott, waren ein Anstoß damals. Und dann kamen auch noch diese komischen Christen dazu, eine ganz junge Gruppe, die das auch gesagt hat, es gibt nur einen Gott. Die waren wirklich verhasst. Das waren Außenseiter. Und auf denen hat man gerne rumgehackt, weil das war eine Minderheit, zu der Zeit auf alle Fälle. Und wir spüren auch, dass Christen immer mehr in eine Minderheit kommen. Und es wird auch unser großes Problem sein, solange wir die Klappe halten und nicht sagen, dein Weg ist falsch, den du tust. Ohne Jesus zu leben, kommst du in die Hölle, wirst du nie Verfolgung erleiden. Aber sobald du hier Position beziehst und einen exklusiven Glauben schaffst, wie es die Bibel tut und wie es damals durch Jesus passiert ist, wird es ganz, ganz schwierig. Weil davon möchten andere nichts hören. Und hier kommen wir auf das Wort Gottes zurück. Wir wissen nicht, wie lange wir das so predigen dürfen. Weil ich weiß, in unserer Gesellschaft stößt es enorm auf. Und da würden manche gern einige Seiten rausreißen auf der Bibel. Nicht alle, aber bestimmte Stellen, wo es um diesen Punkt geht, dass Jesus der einzige Weg, die einzige Wahrheit und die einzige Möglichkeit zum Leben ist, müsste raus, Johannes 14. Einfach mal weg. Aber es bleibt so. Dieser Absolutheitsanspruch ist schwierig. Und dann heißt es hier eben auch in Vers 4 bis 6, das befremdet sie, dass ihr euch nicht mehr mit ihnen stürzt in denselben Strom wüsten Treibens. Und sie lästern, aber sie werden Rechenschaft geben dem, der bereit ist, zu richten die Lebenden und die Toten. Denn dazu ist auch der Tod des Evangeliums, den Toten, das Evangelium verkündet, dass sie zwar nach Menschenweise gerichtet werden im Fleisch, aber nach Gottesweise leben im Geist. Wenn wir ernsthaft Christen sind, merken das die Freunde oder Kollegen, und die werden sich automatisch kritisiert fühlen. Automatisch. Du musst gar nicht so viel sagen. Wenn du noch was sagst, wird es noch schwieriger, aber sie wissen es, dass für dein Leben und für das, wie du die Bibel siehst, manche Dinge einfach nicht mehr für dich drin sind. Du machst es nicht mehr so wie vielleicht früher. Aber es geht hier um diese Idee des Wortes Gottes, und das heißt Evangelisation, dass wir nicht einfach ein paar Menschenleben etwas verbessern wollen, sondern es geht im Evangelium darum, um die Wahrheit den Menschen zu verkündigen, wer ist der lebendige Gott. Es geht nicht um einen frommen Anstrich, weil es geht nicht um Religion. Das Christentum hat nichts mit Religion zu tun. Das Christentum hat etwas mit einer lebendigen Beziehung zu einem lebendigen Gott zu tun. Denn Religion ist Götzendienst. Da geht es um die Dinge, die der Mensch tun muss, um irgendwie zu Gott oder Gott näher kommen zu können oder sich selbst zu verwirklichen und zu verbessern. Aber das Christentum ist, dass Gott zu den Menschen gekommen ist, dass er uns begegnet ist und seine Liebe uns gezeigt hat. Das ist was ganz anderes. Und daher geht es um eine andere Zukunft und eine neue Zukunft, die Gott dir heute und jetzt auch anbietet. Und er möchte dir sagen, nimm sie an. Glaube und vertraue diesem Evangelium des Lebens. Dem Evangelium, wo einer für dich schon alles getan hat, damit du leben kannst. Ein Gott, der sich erniedrigt hat, in die Welt kommt, dass du Befreiung bekommst von Schuld und Sünde. Er hat das Opfer gebracht, das du nie bringen könntest, am Kreuz von Golgatha und hat sein Blut vergossen aus Liebe zu dir. Das zeigt den wahren Charakter Gottes. Wir begegnen hier einem Gott der Liebe, einem Gott, der Freude schenkt, einem Gott, der das Beste möchte. Und dann wird auch das passieren in deinem Leben, was vorher Lydia in ihrem Bild gesagt hat, er zieht dich aus diesen Kieseln raus und er lässt dich schweben. Im geistlichen Bereich, auf alle Fälle. Vielleicht ist das Leben noch recht mühsam und beschwerlich, aber du weißt, du hast ein neues Leben, etwas Neues. Und er wird dir helfen und du darfst erleben, wie Wunder um dich herum passieren und du möglicherweise richtig krass erlebst, wie Gott dein Leben verändert. Verändert in das Bild Jesu. Wenn du Gott nicht als Richter begegnen möchtest, dann ist es wichtig, Jesus als seinen Herrn und Heiland anzunehmen. Weil er dann verheißen hat, dass er das Gericht am Kreuz schon getragen hat für dich. Das heißt, du kommst auf einen Platz, wo es schon gebrannt hat. Da kann es ganz schlecht nochmal brennen, weil das Gericht, das Feuer Gottes dort schon war, auf Golgatha. Und du stehst gesichert. Da kann es um dich rumbrennen, aber an der Stelle kann es nicht mehr brennen, weil Jesus für dich diesen Brand schon getragen hat. Das heißt, du wirst nicht mehr gerichtet. Und dazu lädt er dich jetzt ein. Und ich möchte uns die Möglichkeit geben, an der Stelle einfach auch jetzt im Gebet sich dem anzuschließen und danach einfach ein lautes Amen zu sagen, wenn es für dich dein Gebet sein soll, um das Leben Jesus zu geben. Ich bete mit uns. Herr Jesus, ich danke dir, dass du alles schon getan hast, weil das, was du getan hast, können wir gar nicht tun. Aber Herr Jesus, du siehst jetzt auch Menschen, die in sich vielleicht zerbrochen sind, die sich fühlen so wartend in tiefen Kieseln, die einfach denken, es macht keinen Sinn mehr, nächsten Schritt zu tun, weil sie es aus ihrer Kraft nicht schaffen. Herr, so bitte ich dich jetzt im Gebet, dass du ihnen neu begegnest und dass sie das zu ihrem Gebet machen dürfen und ihr Amen dazu sagen können. Herr Jesus, ich möchte dir ganz gehören. Ich möchte dein Kind werden. Und ich möchte mich neu ausrichten in meinem Leben. Ich möchte nicht so weitermachen, sondern ich brauche deine Hilfe. Ich bitte dich, dass du meine Sünden von mir nimmst, dass ich Anteil habe an deinem Sieg von Golgatha, dass es dieses Gericht, das du schon für mich durchlitten hast, dass es mein Anteil wird und ich nicht mehr gerichtet werden muss. Ich danke dir, dass du mich jetzt als dein Kind annimmst. Ich danke dir, dass ich Vergebung empfangen darf und voller Freude ein Kind Gottes sein darf. Ja, dass ich Geschwister haben darf in der Gemeinde und zu dir gehöre. Dass ich Abba Vater sagen kann, lieber Vater. Dass du nicht mein fremder Gott bist, sondern dass du mein Herr und mein Heiland bist. Danke, dass in meinem Leben all die Flüche, all das, was mich so gebunden hat, durchschnitten sind und ich rein sein darf durch dein Blut im Namen Jesu. Amen. Und jetzt dürfen wir ein Lebenszeugnis hören, ein Bezeugen dessen, was Daniel uns weitergeben möchte vor seiner Taufe, warum er sich taufen lassen möchte.
Liebe FCG, warum möchte ich mich taufen lassen? Ich habe die Gnade gehabt, schon als Kind in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen zu sein und sogar zu einer christlichen Schule gegangen zu sein. Trotzdem muss natürlich jeder selbst seine eigene Entscheidung für Jesus treffen. Dies habe ich auch gemacht. Mit 11 Jahren habe ich mich bewusst für Jesus entschieden und ihm mein Leben übergeben. Danach habe ich mir noch mehr Mühe gegeben, Gottes Gebote einzuhalten und habe motiviert für Jesus gelebt. Wie ging es weiter? Nach meiner Schulzeit ist mein Leben etwas durcheinander geraten und ich bin erkrankt. Zunehmend ist mein Glaube abgeflacht, was seinen Tiefpunkt im Jahr 2019 gefunden hat. Ich war so verzweifelt an Gott, dass ich schon fast aufgeben wollte. Ich habe viele falsche Überzeugungen über Gott gehabt, sodass mir ein Leben mit Jesus einfach nicht attraktiv erschien, sondern eher anstrengend und entmutigend. Ich dachte, dass ich mich als Christ nicht freuen darf und mich demütigen muss. Und nun? Gott hat mich natürlich nicht aufgegeben und hat mir immer nette Christen als Unterstützung geschickt. Meine bewusste Entscheidung für einen Neustart mit Gott erfolgte nach dem Wechsel zur FCG Ende 2019. Zu diesem Schritt konnte ich mich lange nicht entschließen, doch war mir ein Verlangen nach dem Wirken Gottes und seines Heiligen Geistes gewachsen. Durch die Gemeinschaft mit anderen Christen in der Gemeinde wurde ich ermutigt und konnte so wieder im Glauben wachsen. Auch wenn es trotzdem immer wieder Tiefphasen gab, möchte ich jetzt nicht noch einmal aufgeben. Ich durfte beginnen, falsche Überzeugungen über den Glauben und über mein Leben abzulegen. Ich freue mich so sehr, weil es so gut ist, Gott in seinen Alltag zu integrieren, wie es auch die ersten Christen taten. Die regelmäßige Gemeinschaft mit anderen Gläubigen und der tägliche Kontakt zu Gott sind so wichtig. Es ist auch eine große Erleichterung für mich, dass ich jetzt nicht mehr durch meine Werke gerecht werden muss, sondern von Jesu Erlösungswerk profitieren darf. Ich habe merken dürfen, dass es nicht möglich ist, aus eigener Kraft zu Gottes Wohlgefallen zu leben. Deshalb freue ich mich auch über den Heiligen Geist, der jetzt auch in meinem Leben wirken darf und mir Kraft geben wird. Nun zur Einstiegsfrage. Ich kann jetzt in meinem Herzen eine tiefe Liebe und Vertrauen zu Gott spüren. Das habe ich nie für möglich gehalten. Da ich mein Leben an der Bibel und an dem Leben der ersten Christen ausrichten möchte, ist es natürlich der logische Gehorsamsschritt, mich taufen zu lassen. In der Bibel wurden die Christen immer sofort nach der Bekehrung getauft. Nun habe ich zwar schon ziemlich genau 12 Jahre Verspätung, aber es ist ja noch nicht zu spät. Mit meiner Taufe möchte ich meine Entscheidung für Jesus endgültig festmachen und auch öffentlich bekennen, vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Ich möchte mein altes Leben loslassen, ihm mein Leben ganz hingeben und bin gespannt, wie er in meinem neuen Leben weiterwirken wird. Ich wünsche mir weiterhin viel und regelmäßige Gemeinschaft als Teil der Gemeinde. Auch in schwierigen Zeiten gibt es immer Wege, wie wir als Christen noch mehr zusammenhalten und uns gegenseitig ermutigen können. Ich möchte mich weiter mit meinen Begabungen, die mir Jesus geschenkt hat, zu seiner Ehre in der Gemeinde einsetzen. Ich freue mich schon auf meinen weiteren Lebensweg mit Jesus.
Kirche wirklich sagen, nicht ich, Herr, nicht mein Wille soll regieren, sondern du, Herr, dein Wille soll in meinem Leben die Hand oben haben. Und wir freuen uns jetzt darauf, dass wir jetzt zur Taufe übergehen können. Ich darf Thomas noch nach vorne bitten als Daniels Taufbegleiter. Und genau, ihr dürft gerne gucken, dass ihr sehen könnt. Wenn ihr von der Seite nicht so sehen könnt, könnt ihr auch gerne aufstehen. Genau.